Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sagt Axel Metz. Und bevor es losgeht, erstmal Dankeschön für alle die von euch gehörten Folgen. Ich hoffe, ihr habt genügend davon gefunden, die euch interessieren. Es gibt ja nicht nur Musiker hier zu hören, sondern hier und da auch mal einen Comedian oder einen Schauspieler und jetzt sogar einen Koch. Einen sehr bekannten Koch, der regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist und der auch Musik macht und damit live in Sachsen zu erleben ist. In Leipzig, Nelson Müller. Viel Spaß. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist am 24. Mai in Leipzig im Haus Auensee.
Ganz genau.
Und du machst dort Musik und mit Essen hat die ganze Geschichte auch noch zu tun. Erzähl mal.
Ja, also Soul Food bei Nelson Müller ist eine Tour, bei der ich mein Beruf und meine Leidenschaft des Musizieren miteinander verbinde. Und ich liebe gutes Essen und ich liebe gute Soulmusik. Und ich umgebe mich schon seit langem mit Musikern und liebe es einfach zu musizieren, zu singen und zu jammen. Und genau das setzen wir jetzt einfach mal um. Und ja, wir werden darüber reden, wie es dazu gekommen ist, warum eine Kartoffel so gut schmeckt und dass die italienische Küche wahrscheinlich das weltbeste Ernährungsprogramm ist.
Da hast du, glaube ich, ich meine, du bist Profi, absolut recht. Die italienische Küche ist wirklich sensationell und eigentlich immer sehr, sehr einfach. Ist das der Schlüssel dafür?
Ja, also ich glaube, oft ist es das Einfache. Also natürlich bin ich auch Sternekoch und habe wahrscheinlich alles aufgeschäumt, was nicht bei Träumen auf den Bäumen war und habe, keine Ahnung, jedem Kaviar die Dose geöffnet und Austern mit Bären beworfen. Aber am Ende sind es doch die einfachen Sachen, die einen glücklich machen. Soul Food, ja, eine einfache Kartoffel mit Butter beispielsweise. Ach, das kann einfach so lecker sein. Und bei der italienischen Küche ist es auch so, dass es oft sehr einfach ist. Und wer liebt's nicht? Pizza, Spaghetti, Pasta. Ja, und dazu passt dann vielleicht noch ein guter Song und eigentlich will man dann gar nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern nur noch Urlaub machen.
Ja, klar, ein gutes Essen ist auch wie ein klitzekleiner Urlaub.
Absolut, ja. Ein gutes Essen kann einen entführen, kann einen kann Geschichten erzählen über das Land, über die Menschen, über die Identität. Zumindest über die kulinarische Identität. Und es bringt vor allem auch die Menschen zusammen. Ja, das ist auch das Schöne.
Wenn du mal Soul Food brauchst, gut, du kannst ja das selber kochen, aber das ist, glaube ich, nicht das Gleiche, wie wenn jemand anders, der dich gern hat, was für dich macht. Womit kann man dir denn eine Freude machen? Ist es wirklich die Kartoffel mit ein bisschen Butter?
Ah ja, also wenn Freunde mich einladen, die mich gut kennen, dann machen sie wirklich oft was Einfaches. Und tatsächlich eine frische gekochte Kartoffel mit Butter. Also ich habe gestern Abend Spargel gegessen und dann gab es auch so kleine Kartoffeln dazu und ich habe die Kartoffel zerdrückt auf den Teller und dann die flüssige Butter, die eigentlich für den Spargel gedacht war, habe ich dann über die Kartoffel drüber so gegeben und dann hatte ich noch so ein bisschen Meersalz, ein bisschen Pfeffer und das war so Hammer. Das war so der Hammer. Und das meine ich damit. Manchmal sind es doch die einfachen Dinge, die einen glücklich machen. Ne? Ich liebe Eintöpfe beispielsweise auch. Eine schöne Linsensuppe, ein schönes Gulasch. Das ist für mich Soul Food. Ne? Und ich glaube, jeder verbindet was damit. Es gibt die Geschichten, die sich darum ranken. Wie die Oma hat es vielleicht gekocht für einen oder die Mutter. Und es sind auch oft Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Wann stand für dich eigentlich fest, dass du unbedingt einen Kochtopf musst?
Also schon relativ früh. Ich war schon mit 7 in Franken bei Schweinfurt bei meinen Tanten auf dem Bauernhof in der Küche. Wir hatten da eine Wirtschaft, und die gibt's immer noch, die macht mein Cousin heute. Und da war ich schon als Kind in der Küche gestanden und habe Salate mit angerichtet. Und da war eigentlich schon klar, wo es mal hingehen wird.
Also das war immer schon ein Ding, irgendwie mit Lebensmitteln hantieren, was draus machen, gucken, was da draus wird. Warst du auch schon als Kind einer, der sehr, sehr gerne ins Restaurant gegangen ist?
Als Kind war das für mich das Größte, ins Restaurant zu gehen. Also ich habe es sehr geliebt und ich wollte natürlich immer die großen Steaks essen und so. Und das durfte ich natürlich nicht als Kind. Aber das habe ich als Kind schon faszinierend gefunden. Aber noch schöner hinter der Küche, also hinter der Kulisse. Noch schöner in der Küche, war eigentlich bei meiner Mutter am Herd, das fand ich am schönsten.
Das stimmt. Das sind eigentlich auch so die schönen Familienmomente, wenn man gemeinsam mit der Familie kocht und dann auch gemeinsam isst. Also mir hat das auch mit meinen Kids immer Spaß gemacht, gemeinsam da irgendwie was zu machen.
Absolut, ja. Das ist, wie gesagt, das ist kommunikativ. Man erzählt sich die Geschichten und es gab auch mal Streit, ja, also zwischen meiner Mutter und meinem Vater darüber, ob die Klöße jetzt mit Kartoffeln oder nur mit Mehl gemacht werden. Und, solange es nur ein Streit über die Kulinarik ist, ist es doch schön, oder?
Absolut. Das sind doch Streits über die wirklich wichtigen Themen des Lebens.
Ja.
Du machst Soulmusik mit deiner Band im Haus Auensee. Was sind so deine Helden in Sachen Soul?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich sag mal von Manfred Krug, der für mich auch ein Soul, deutscher Soul-Sänger ist, bis natürlich zu Joy Denelani, Max Herre, Clouseau, ja, und dann natürlich aber Way Back, Motown, klar, Marvin Gaye, Sam Cooke, Otis Redding, das ist aber auch Lionel Richie und so weiter. Das ist Musik, die ich liebe, die ich höre. Ein bisschen zu neuen, modernen R&B-Künstlern inspiriert mich das sehr und verzaubert mich. Und dadurch so kam es, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte ein bisschen weg vom Rappen. Also ich komme eigentlich aus dem Hip-Hop. Und das mache ich auch noch. Also Rappen ist auch noch ein Thema natürlich. Aber ich wollte dann mehr zum Singen und habe dann auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das tue ich bis heute zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe. Und ja, das ist einfach eine Stilistik, die ich sehr mag, die, finde ich, sehr Power hat und die sehr emotional ist, finde ich.
Du bist also eher einer auch von der klassischen Seite. In den 60ern und 70ern hat ja Motown ja unsagbare Höhen in Sachen Qualität erreicht. Oder auch diese ganzen Memphis-Sachen, die dann so in den 60ern und 70ern gekommen sind. Gibt's da einen Song, der für dich total raussticht unter den Klassikern?
Oh wow. wir singen zum Beispiel von The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Das machen wir eben auch auf der Bühne oder Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough ist auch für mich ein absoluter Klassiker. Sexual Healing, ja, es gibt so unzählige Songs, die ich da liebe. Und ja, Sitting on the Dock of the Bay, das sind alles so Classics für mich, die so einen besonderen Charme haben und die auch nicht vergleichbar sind mit Songs von heute irgendwie, weil sie ja in einer Zeit eben entstanden sind, in der es gefühlt irgendwie wahrscheinlich auch alles so neu war irgendwie, ne? Und heute ist ja auch viel recycelt. Und ja, es ist gar irgendwie, spürt man so echte Emotionen und echten Schmerz.
Ich denke mal, auch da ist es so ähnlich wie in der Küche. Wir können heute alles Mögliche machen, eigentlich schon fast auf dem Handy. Du kannst da ja komplette Songs alleine fertig machen, wenn du das willst. Die hatten genau damals, wenn es gut gelaufen ist, ein Vierspur-Tonband.
Ja, das stimmt. Ja.
Und ein kleines Mischpult. Und dann haben die in irgendeinem alten Kinosaal dort irgendwie die Band hingestellt. Die hatten nur die Möglichkeit, mit ganz wenigen Zutaten was zu machen, weil jede einzelne Zutat richtig Geld gekostet hat. Alleine irgendwie einen Hall herzustellen, war ja praktisch nicht möglich. Also musstest du auf Raumhall gehen und damit ist es teuer geworden. Es ist das Einfache, was gut ist, ne? Also Gutes ist oft einfach.
Ja, oder oft ist eben auch, also was man in der Küche oder auch in der Sterneküche immer oft hat, ist, dass es auch die Küchen oft erfolgreich sind, die eine klassische Produktküche anbieten. Also wo es wirklich ums der Fokus auch auf dem Produkt liegt. Beispielsweise, ne? Also wo es gar nicht so sehr die Gimmicks außenrum sind, sondern wirklich das rohe Produkt und davon dann auch vielleicht wenig Komponenten und die aber gut eingesetzt und perfekt verarbeitet. Das sind oft die spannendsten Küchen.
Auf jeden Fall. Du bist ja auch mit diversesten Unternehmungen in der Gastronomie weiter unterwegs. Wie kommst du denn mit deinen Unternehmungen mit dieser wieder hochgesetzten Mehrwertsteuer klar?
Ja, also wir merken schon, dass wir ein bisschen in einer Rezession sind, auch in der Gastronomie. Natürlich uns anpassen müssen und schauen müssen, wie wir da klarkommen. Aber mein großes Credo ist eben nach wie vor, dass es wieder, finde ich, so eine Art Meisterschutz geben sollte, dass nicht jeder Essen anbieten dürfen sollte. Ja, also heutzutage kannst du ja vom Supermarkt bis zur Tankstelle jeder darf irgendwie Essen anbieten, und das schafft einfach eine extreme Wettbewerbssituation in den letzten Jahren, die der Gastronomie meines Erachtens nicht gut tut. Und da ist meines Erachtens gar nicht unbedingt die Mehrwertsteuer, klar, die auch, das ist ein Baustein, aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass ich finde, das ist wichtig, dass irgendwie ein Koch in einem Betrieb gibt oder von mir aus, also ich hätte auch nichts gegen Quereinsteiger, aber alle müssen vielleicht in irgendeiner Form doch nochmal irgendwie, oder das muss irgendwie so gekoppelt sein an eine Prüfung, die Ausbildungsprüfung irgendwie so, ne? Aber das ist ja irgendwie, die Einstiegshürden sind so gering. Und die Gesetzeslage ist so, dass jeder einfach irgendwie Essen anbieten kann und in unterschiedlichster Qualität, und das, finde ich, macht die ganze Sache schwer, weil die Menschen ja auch oft nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt gut, was ist selbst gekocht, was ist convenient, was ist halb convenient, und das finde ich einfach problematisch.
Auf der anderen Seite suchen ja auch viele, viele Restaurant- und Kneipenbetreiber händeringend nach Personal und finden wirklich mittlerweile immer schlechter, weil irgendwie keiner mehr in die Gastronomie will. Ist bestimmt auch so irgendwie eine Nachwirkung aus der Corona-Zeit, oder?
Das ist eine Nachwirkung aus der Corona-Zeit, wobei sich das jetzt schon wieder langsam ein bisschen bessert. Aber auch das hat ja unmittelbar mit der Thematik zu tun, die ich angesprochen habe. Also ich habe so viele Köche, die irgendwie in Supermärkten arbeiten oder so, ja, und die dann auch unter anderen Tarifen dort natürlich arbeiten, ne, oder in der Industrie, und das ist ja auch gewissermaßen okay, weil es gibt natürlich, die Gastronomie hat diese verschiedenen Facetten. Das ist auch schön. Und das ist ja auch das Schöne an der Gastronomie. Aber ich glaube, wenn es dort ein strengeres Reglement geben würde, wäre das Ganze einfach wieder attraktiver, lukrativer für den einzelnen Gastronomen, aber auch eben ein etwas kleinerer Markt für dann hoffentlich genug Arbeitskräfte.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass gerade die Gastronomie sehr familiär ist als Wirtschaftszweig. Es sind viele, viele kleine Unternehmen, und das ist alles irgendwie relativ familiär, oft Zinsfamilienbetriebe. Und da hat man natürlich auch wenig Lobby, was solche Sachen angeht. Das hat man ja auch gemerkt bei dieser ganzen Diskussion um diese Mehrwertsteuerrückerhöhung.
Ja, genau. Es ist relativ wenig Lobby da. Es gibt natürlich, es gibt die durchrationalisierten Franchise-Unternehmen, die fremdfinanziert und durchrationalisiert sind, die natürlich auf einem ganz anderen Niveau spielen wie der kleine Familienbetrieb. Und das ist ein ganz anderes Geschäft. Da geht es um Einkauf und um Rückvergütungen und da geht es dann irgendwann auch um Immobilien und so weiter. Da ist ein ganz anderes Geschäft dahinter als der kleine Familienbetrieb.
Du hast vorhin gesagt, dass du immer noch Gesangsstunden nimmst. Du verbringst viel Zeit mit Musik machen. Wie gesagt, bist auf Tour. Dann hast du deine Restaurants. Man sieht dich im Fernsehen hier und da in der Sendung. Ich frage mich, wie kriegst du all das in einen 24-Stunden-Tag, bei dem man ja auch noch ein bisschen schlafen muss?
Ja, also ich mache, Musik ist natürlich schon eher so ein bisschen untergeordnet, und dann, wenn Zeit ist, ne? Also mein Hauptbeschäftigungsfeld ist schon meine Gastronomie, und dann bin ich natürlich ab und zu mal im Fernsehen Und Musik mache ich als Hobby dann, wenn es irgendwie möglich ist, auch oft zwischen irgendwelchen Terminen oder so, dass ich dann in einer Stadt bin, wo Freunde sind, zu denen ich dann ins Studio gehe oder so. Und ich muss auch sagen, ich habe natürlich ein extrem gutes Team und überall auch ein Geschäftsführer oder Betriebsleiter drauf sitzen, ne, auf Norderney oder auf der Burg Schwarzenstein. Im Rheingau, im Müllers, das läuft schon sehr gut, ja. Und in Essen eben genauso. Also überall gibt es einen Küchenchef und gibt es einen Serviceleiter und dadurch bin ich natürlich schon ein bisschen frei, aber ich bin, wie gesagt, schon überwiegend in meinen Restaurants.
Auch da, wenn du mehrere mit zu betreuen hast und auch zu leiten hast, das ist ja auch eine ganz schöne Aufgabe, denn du kannst ja nie körperlich überall gleichzeitig sein. Was für eine Art und Weise das für dich zu managen und zu wissen, ich habe die Kontrolle, ich weiß, was da abgeht. Ich habe natürlich auch Vertrauen zu den Leuten, die ich eingesetzt habe. Wie managst du das und wie findest du die richtigen Leute? Denn ich glaube, die nehmen dir eine Menge Kontrolle ab, weil du sie gar nicht brauchst.
Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich gerade im Küchenbereich, zum Beispiel auf Norderney, zwei ehemalige langjährige Köche von mir, die lange Küchenchefin im Müllers in Essen war, der Joe, der lange in der Schote auch gearbeitet hat. Dadurch habe ich natürlich von der Küchenseite her starke Partner, die eben dort für die Qualität sorgen. Im Servicebereich, wir sind da ja auch ein bisschen so ein Kollektiv. Also ich mache das auch nicht alleine. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte. Ne? Alleine machen ist immer so eine Sache, sondern mit Partnern arbeiten, ne, so dass eben mehrere Augen draufschauen können und auch dass mehrere Augen auf das Ganze führen können. Und ansonsten bin ich natürlich gut aufgestellt über ein externes Controlling beispielsweise, die ich eigentlich überall irgendwo angedockt habe, so dass wir immer die Zahlen relativ schnell und nah da haben und auch fast schon eine die BWAs einfach recht zeitnah eben einsehen können und dadurch ja einfach immer am Ball sind und wissen, wo wir nachjustieren müssen und so funktioniert das Ganze, ne?
Ich habe festgestellt, so Berufswahl, momentan so beim Nachwuchs, alles was so jetzt gerade so aus der Schule rauskommt oder in der Endphase der Schule ist und sich überlegt, was mache ich denn so alles, was könnte ich denn machen? Da fällt schon immer mal Koch, weil man sieht ja im Fernsehen, da gibt es Stars, da gibt es Leute, die man kennt, die auf hohem Niveau Dinge machen oder das, was sie dort machen, auch gut verkaufen können im Fernsehen, die durchaus auch gut Geld verdienen. Ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, der Berufswunsch ist dann nicht Koch, sondern Sternekoch. Und damit setzen sich die Kids ja auch gerne sehr unter Druck. Was würdest du denn jemanden, der sagt, also Kochen macht mir privat Spaß, ich könnte mir vorstellen, das einen Beruf zu machen, was würdest du denen raten? Den Eltern und auch den Kids?
Ja, ich glaube, wichtig ist mal ein Praktikum zu machen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was es wirklich bedeutet, in der Küche zu arbeiten. Wenn man dann immer noch überzeugt ist davon, dann meine ich, ist es gut, in einem Mischbetrieb zu arbeiten, der eben verschiedene Stile anbietet. Also der so vielleicht sowohl ein Sterne-Restaurant hat, aber auch nochmal ein gut bürgerliches Pendant, beziehungsweise vielleicht ein Hotelbetrieb, weil ich der Meinung bin, in so einem Mischportfolio wird man eben auch durch die Stationen durchgereicht oder durchgeführt und kann so alles mitbekommen und überall mal reinschnuppern und von allem ein bisschen was lernen und auch die Vor- und Nachteile entdecken und verstehen. Ich glaube, das wäre so mein Tipp.
Man sieht dich ja ständig im Fernsehen. Was mir sehr gut gefällt an deiner Art und Weise ist, du setzt dich wirklich ein, nimm die richtigen Zutaten, mach das so und so und lass einfach mal so viele von diesen Sachen, die es so halb oder ganz fertig gibt im Supermarkt, die Finger von, weil A, macht's mehr Spaß, B, es schmeckt wirklich besser, wenn man auch wieder den Gaumen dafür entwickelt. Gleichzeitig merkt man, es wird privat immer weniger gekocht in der Bevölkerung. Je mehr es Kochangebote im Fernsehen gibt oder auch im Internet. Das Internet ist ja voll mit TikTok-Videos, wo irgendwelche Leute lustige Sachen machen oder leckere Sachen machen. Wie kommt das?
Ja, ich glaube einfach, unser Lebenswandel, der ist einfach darauf ausgelegt, alles schnell zu machen und vielleicht auch weniger Zeit zu haben. Unsere Familienstruktur, die bei denen ja beide arbeiten gehen und dann auch in der wenigen Freizeit eben man versucht, da zu schauen, wie man mit der Zeit haushaltet. Und ich glaube, die kann dazu führen, dass man eben mit Convenience arbeitet. Ich glaube aber auch, dass die Convenience besser geworden sind und dass man da auch vielleicht auf so Mischlösungen zurückgreift, indem man eben halb verarbeitete Zutaten mit frischen Zutaten mixt. Ich glaube aber, dass man in der Küche oder dass in der Ernährung verschiedene Trends gibt. Ne? Also ich glaube, es gibt diesen Trend über diese ganzen Foodboxen und Lieferdienste eben viel verarbeitete Sachen, Lebensmittel zu sich zu nehmen oder Lieferando und wie sie alle heißen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass schon dann das Kochverständnis deutlich gestiegen ist. Das sieht man auch an der Art und Weise der Lebensmittel, die es in den Supermärkten gibt, von den Olivenölen bis hin zu den verschiedenen Produkten der Länderküche oder dem groß immer mehr wachsenden veganen Portfolio in den Supermarktregalen. Da glaube ich schon, dass es auch gleichzeitig den Trend des Kochens gibt, ja, und es werden die Küchen werden größer, die Gerätschaften, die angeschafft werden von irgendwelchen Foodprozessoren bis hin zu Sous-Vide-Geräten und Backöfen. Das deutet für mich schon auch darauf hin, dass es genauso auch einen Trend gibt, eben wieder mehr selber zu kochen. Und Kochen ist irgendwie auch Religion geworden. Die Menschen identifizieren sich darüber, über die Zutaten, über die Gerichte, die sie kochen, aber auch über die Restaurants, die sie besuchen, in welchen Urlaub sie fahren, welchen Kaffee sie trinken. Also das ist eben auch parallel ein Trend. Ich glaube, wir haben hier sehr viele Foodtrends, die ineinander greifen und die auch anders sind und die, das ist eben das Besondere am Thema Ernährung, ja, und ich glaube auch das Thema Nachhaltigkeit, veganes Essen, Food Waste, auch das ist ein Thema, mit dem sich immer mehr Menschen beschäftigen und darauf einwirken in ihrem privaten Alltag.
Und ich sag mal, von einer guten Küche kann man ja abgucken, wie man nachhaltig arbeitet, indem man alles das, was am Produkt dran ist, zu irgendetwas Ordentlichem verarbeitet.
Ja, ich glaube, das Thema Food Waste ist es in Industrieländern wie in Deutschland ein Riesenthema. Also und auch da ist es eben nicht nur der Einzelhandel, der natürlich für einen Großteil des Food Waste verantwortlich ist, sondern auch die kleinen Haushalte, das denkt man nicht, aber auch da wird extrem viel weggeworfen. Und das ist natürlich, wie du schon richtig sagst, also früher sicherlich anders gewesen, wo man eben sich auch noch mehr damit beschäftigt hat und auch vielleicht mehr darauf angewiesen war. Und da war es halt selbstverständlich, dass irgendwie immer ein Topf aufsteht, wo die Gemüsereste reingeworfen werden und man eben immer irgendwie so eine Gemüsebrühe halt am Köcheln hat, ne? Oder eben die Sachen vom Nose to Tail verarbeitet wurden, ich sag mal so Themen wie Schlachtschüssel oder so, also so regionale Fleischfeste, in denen eben die Verarbeitung des gesamten Tieres im Vordergrund steht. Das sind wir ja nicht mehr gewohnt. Heute gehst du in den Supermarkt und kaufst nur noch Teilstücke hinter Folie. Und das ist, glaube ich, hoffentlich auch ein Trend, der immer mehr wieder auch ans Tageslicht kommt, dass man eben auch andere Fleischteile, wenn man schon Fleisch isst, dann eben doch schaut, dass es auch die Nebenstücke, die Nebencuts, die Innereien sind, die auch gegessen werden.
Beim Zuhören ist mir gerade ein Gedanke gekommen. Ist vielleicht was für dich als Fernsehmann. Ich würde gerne im Fernsehen mir eine Sendung angucken, die sich mit Resteküche beschäftigt. Gerade wegen der Nachhaltigkeit. Ist vielleicht eine Idee. Nimm's mal mit. Vielleicht könnte man da was draus machen. Ich würde es gucken.
Ja, mega. Gute Idee.
Im Fernsehen sieht man dich als Koch, man sieht dich als Moderator, man sieht dich als Jurymitglied. Welche Rolle von den dreien ist dir die, mit denen du am besten zurechtkommst?
Also ich fühle mich schon sehr wohl moderierend in der Küchenschlacht. Das ist eine tolle Sendung, die jetzt eben seit über 15 Jahren ab 14.15 Uhr im Nachmittag beim ZDF läuft und wir freuen uns toller Quoten, muss man sagen, die stetig steigen und die wirklich in astronomischen Höhen sind mit dahinterliegenden tollen Zuschauerzahlen. Das macht natürlich Spaß, ja, und auch dort das die Umgebung ist natürlich toll, weil wir hier einfach Hobbyköchinnen, Hobbyköche haben, die aus ihrem Leben erzählen und gleichzeitig eben auch sich im Wettkampf stellen und Gerichte kochen und das auch noch von einer tollen, hochkarätigen Jury bewertet wird. Das macht mir schon sehr viel Spaß.
Axel trifft Nelson Müller. Am 24. Mai geht er mit seiner Koch- und Musikshow auf die Bühne im Haus Auensee in Leipzig. Mehr Infos findet ihr auf nelson-müller.de. Er ist auch auf Instagram und Facebook zu finden und da gibt es auch Axel trifft. Die nächste Podcast-Folge nächste Woche. Kostenlos überall, wo es Podcasts gibt, von Apple Podcast über RTL Plus bis hin zu Spotify. Bitte abonnieren, gerne auch bewerten. Vielen Dank, sagt Axel Metz, und bis zum nächsten Mal.